Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, was ein Wochenende, oder? Ja, eine Schlagzeile jagt die andere zum Thema Zölle. Donald Trump also jetzt die Zölle 145% auf chinesische Warenimporte für Smartphones, Computer und Hardware und Unterhaltungselektronik im weiten Teil erstmal vertagt. Aber Lutnick sagt am Sonntag höchstens um 1 bis 2 Monate. Außerdem eventuell Sektorenzölle. Ne? Es bleibt also sehr intransparent. Wie dem auch sei, feiert die Wall Street zunächst mit den Aktien von Apple entsprechend auf der Gewinnerseite. Bis dann und enjoy the podcast. Es ist zumindest mal ein leichtes Aufatmen. 2.0 übrigens für Donald Trump, was das Einknicken bei Zöllen betrifft. Er streitet zwar ab, dass das ein Einknicken sei, aber zumindest ist das der Eindruck, den wir hier an der Wall Street haben. Wir hatten also ein bewegtes Wochenende. Freitagabend fing das Ganze schon an. Da tauchte auf der Webseite vom US Customs und Border Protection, also ne, quasi Grenz- und Zollschutz, da tauchte das erste Mal die Message auf, weil 145% Zölle auf chinesische Warenimporte, Smartphones ausgenommen, Computer ausgenommen, weite Teile von Hardware, Chip, Maschinenbau, Unterhaltungselektronik, great, wunderbare Nachrichten, bumm, ne, die Freude war groß, bis am Sonntag dann wieder zurückgerudert wurde, angefangen von US-Handelsminister Lutnick, der in einem Interview betonte, ja, also diese Pause sei ja maximal 1 bis 2 Monate, Punkt 1. Punkt 2, wir haben ja noch die Sektorenzölle, die kommen werden in Kürze. Und abgesehen davon bleiben ja diese 20% China-Fentanyl-Zölle intakt. Also, wo liegen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, damit fängt die Debatte an der Wall Street schon an. Und die Unsicherheit, damit bleibt natürlich auch im Markt. Denn was ist denn schon eine Verschiebung von 1 bis 2 Monaten? Dazu postet dann Donald Trump bei Truth Social: Niemand ist off the hook. Also man solle nicht aufatmen. Nichtsdestotrotz sind die Aktien von Apple mit auf der Gewinnerseite und viele Hardware-Aktien zu guter Letzt auch. Wir sehen allerdings an den Analystenkommentaren, dass der Schaden in weiten Teilen eben auch schon angerichtet ist. Die Citigroup senkt die Kursziele von Apple auf 245. Wir sind unter den Niveaus, also die Aktie hätte daran gemessen immer noch Luft. Aber man betont, da Apple sei nicht immun, was das schwächere Makroumfeld betrifft. Man senkt die Prognosen für die iPhone, Mac und Wearable-Verkaufszahlen und geht davon aus, dass wir in diesem Jahr eine globale Rezession sehen werden. Tja, von JP Morgan ähnliches, das Kursziel auch gesenkt auf $245. Genauso wie die Citi bleibt man bei der Kaufempfehlung, aber man betont genau das Gleiche. Geringere Nachfrage aufgrund des schwierigen Makroumfelds erhöht das Risiko von Enttäuschungen. Für die Jahre 2026 und Fiskaljahr 2027 werden die iPhone-Auslieferungen gesenkt. Und zwar von 249 Millionen im Fiskaljahr 2026 auf jetzt 232 Millionen. Das ist also schon mal eine ziemliche Enttäuschung. Und für das Fiskaljahr 2027 werden die Prognosen von 255 auf 242 Millionen gesenkt. Die Keybank bleibt auch nur bei neutral bei der Aktie. Und das geht quasi über Apple hinaus. Amazon scheint ja von der Ausnahme nicht betroffen zu sein. Hier senkt die Citigroup das Kursziel auf 225 und sagt, man müsse die Ziele aufgrund der Wachstumsbedenken reduzieren. Es sei mit einer signifikanten Verlangsamung des Wachstums zu rechnen und gleichzeitig mit mehr Inflation. So, und das zieht sich bei der Citi heute wie ein roter Faden durch den gesamten Tech-Sektor. Die Ziele für Dell werden auf $105 gesenkt. Man bleibt bei Kaufen, man betont. Reduzierte CapEx-Investitionen und die PC-Modelle auch eher enttäuschend aufgrund des Makroumfelds. Bei Hewlett-Packard senkt das Kursziel auf 25, auch durch die Citigroup. Die Citi senkt die Ziele von Meta auf 655. Wells Fargo senkt die Ziele für Microsoft auf $500. Bei PayPal senkt die Bank of America das Ziel auf $93. Bei Pinterest senkt die Citigroup das Kursziel auf $38. ServiceNow, Wells Fargo senkt das Kursziel auf $1,100. Also es ist der rote Faden, an der Wall Street und die Citigroup mahnt, dass die Wall Street insgesamt für dieses Jahr quasi stagnierende Unternehmensgewinne eingepreist hat. Das sei wahrscheinlich zu optimistisch. Also Skepsis dominiert auch übrigens in den Schlagzeilen der Medien. Hier heißt es, dass Volkswirte an der Wall Street die Wachstumsprognosen senken und die Inflationsschätzungen dramatisch anheben, so das Wall Street Journal. Man betont auch in der New York Times, dass die Einsparungen, die Doge versprochen hat unter Elon Musk, die werden immens verfehlt werden. Die Financial Times berichtet, dass die Reiseaktivitäten, Tourismus, insbesondere mit Europa, deutlich zurückgelaufen ist. Das zeigen übrigens auch die Buchungen der Fluggesellschaften, deutliche Abkühlung. Gleichzeitig schreibt die New York Times, die Zölle von Donald Trump würden Brexit als vergleichbar selbstzerstörerischen Schritt in den Schatten stellen. Wir sehen, dass Pensionsfonds in Kanada und Dänemark entweder Investitionen in US-Anlageklassen pausieren oder verlangsamen infolge der Zölle, so die Financial Times. Das ist natürlich auch ein großer Haken. Anstatt Make America Great Again ist es Make America Lonely. Also Amerika steht zunehmend alleine da und das in einem Umfeld, in dem man auf ausländisches Kapital angewiesen ist. 33% der US-Staatsanleihen liegen in den Händen ausländischer Investoren. Das schätzt die Bank of America. 27% der US-Unternehmensanleihen und 18% der amerikanischen Aktien. Dass der Dollar dazu auch noch schwächer tendiert, übrigens auch an diesem Montag, auch das hilft natürlich nicht und schreckt ausländische Investoren eher ab. Na, wenigstens sinken die Renditen der US-Staatsanleihen im 10-jährigen Bereich heute Morgen auf 4,41%. Wir waren der Spitze bei 4,55%. Das ist natürlich bedenklich. Jetzt haben wir das Verbrauchervertrauen gehabt der Uni Michigan am Freitag im April. Die höchsten Einjahresinflationserwartungen seit 1981, während gleichzeitig das Verbrauchervertrauen auf ein 45-Jahrestief einbricht. Das sind alles nicht erfreuliche Entwicklungen. Und wir hatten letzte Woche den Chef der Notenbank von New York, Williams, der betonte, die Notenbank rechnet die Notenbank von New York mit einer Wachstumsverlangsamung auf unter 1% in diesem Jahr bei einem gleichzeitigen Inflationsanstieg von 4%, wenn Trump an diesen festhält. Die Notenbank von Boston hatte am Freitag erklärt, die Fed sei insgesamt bereit zu handeln, sollte es der Kapitalmarkt erforderlich machen. Da merkt man, wie viel Nervosität jetzt auch in den Märkten drin ist. Was macht China? China nutzt die Gunst der Stunde. Xi hat eine Reise angetreten nach Vietnam, Malaysia und nach Kambodscha. Länder, die ebenfalls stark abgestraft werden, um Handelsbeziehungen dort auszuweiten. Sehr smarter Schachzug natürlich von China. Und China hat im März einen sehr starken Anstieg der Exporte gemeldet. Plus 12,4%. 4,6% hatte man erwartet. Und da sieht man eben auch, wie das Wall Street Journal betont, dass sehr viele quasi Nachfrage vorziehen, jetzt ordentlich viel Zeug aus China noch rausholen, bevor Zölle in Kraft treten. Das gleiche Phänomen werden wir in den USA haben. Die Lagerbestände im Industriesektor sind durch die Decke gegangen, müssen später aber natürlich abgebaut werden. Und wenn man Pech hat, in einem Umfeld abkühlender Nachfrage. Es gibt übrigens ein großes Land, das profitiert, Brasilien. Denn Peking weitet die Agrarkäufe in Brasilien substanziell aus. Das wirft jetzt die Frage auf, wie geht's jetzt weiter im S&P? Mal abgesehen davon, dass der Ritt natürlich immer wilder wird. Ich habe mir das letzte Woche mal angeschaut. Wir haben im S&P 500 jetzt einen Anstieg von 5,7% gehabt in der vergangenen Woche bei einem wohlgemerkt ausgesprochen wilden Ritt. Der Nasdaq über 7%. Aber boy, diese Handelsspannen habe ich in meinen über 30 Jahren an der Wall Street noch nie erlebt. Die Handelsspannen sind gigantisch. So, und da darf man nicht vergessen, dass eben bei solchen Schwankungen auch viel Kapital verbrannt wird. Ne, die Goldman Sachs schätzt, dass zwischen dem 1. und 8. April über 40 Milliarden Dollar an Leerverkäufe etabliert worden auf S&P Futures. Well, wenn der Markt dann nach oben schießt wegen einem Tweet oder Post von Donald Trump, wird eben auch sehr viel Kapital vernichtet und das Risiko von Unfällen wird dadurch letztendlich gesehen erhöht. Also, das Fazit der Wall Street, well, Donald Trump scheint zwischen 4.800 und 5.000 im S&P zu zucken. Da scheint er nervös zu werden, vielleicht also der vorläufige Boden im Markt. Wie dem auch sei, dürfte das Anstiegspotenzial bei, sagen wir mal, maximal 5.500 im S&P sehr dünn werden, denn zu guter Letzt ist A, die Bewertung hoch, B, sind immer noch die Zölle deutlich gestiegen im Vorjahresvergleich. Und C, sehen wir ohnehin schon eine abkühlende Nachfrage in den USA. Das wird beschleunigt und die Gewinnschätzungen laufen immer noch Gefahr, herunterzukommen. Daher also werden wir im Bestfall wahrscheinlich einen Aktienmarkt sehen, der für geraumer Zeit in einer relativ weiten Handelsspanne verharrt. Im Bestfall, ist er denn, Donald Trump rührt zurück bei der Suppe, die er sich selber eingebrockt hat. Kurz noch ein Wort zu Goldman. Die haben Zahlen gemeldet. Goldman Sachs konnte die Ertragsschätzungen der Wall Street schlagen. Vor allen Dingen auch dank des sehr starken Aktienhandels. Wie dem auch sei, lief das Geschäft da nicht ganz so gut wie bei Morgan Stanley und JP Morgan. Und Goldman Sachs Ergebnisse haben davon profitiert, dass die Steuersätze künstlich reduziert wurden. Das kann ja große Konzerne immer ein Stück weit auch ein bisschen mit beeinflussen, zumindest für eine gewisse Zeit. Sehr niedrigere Steuersätze gezahlt und gleichzeitig weniger Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Ohne diese beiden Faktoren hätte der Ertrag pro Aktie wohl nicht so gut ausgesehen. Aber man weitet auch die Aktienrückkäufe aus auf jetzt insgesamt 40 Milliarden Dollar, ist natürlich ein Wort. So, bei den Aktien von Pfizer geht's aufwärts, obwohl man die klinische Testphase für ein Gewichtsverlustmedikament einstellt. Ein Testpatient hatte Leberschäden, die dann nach der Testphase wieder behoben werden konnten. Insofern die gute Nachricht, aber dieses Medikament ist jetzt wohl erstmal abgehakt. Die Aktie ist trotzdem im Plus, hat auch damit zu tun, dass letztendlich gesehen jedem klar war, Eli Lilly und Novo wird in diesem Segment weiterhin dominieren. Und Pfizer hat eine relativ niedrige Bewertung mit einem Kursgewinnverhältnis von etwas über 7 und einer Dividendenrendite von über 7%. Das mag sein, dass das einer der stützenden Faktoren letztendlich ist für diese Aktie. Werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick auf den Wochenausblick. Wir haben diese Woche Mittwoch eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell. Da wird man sehr schön hinhören. Der zweite Faktor, morgen Ergebnisse Bank America und Citigroup, Johnson & Johnson und PNC Financial. Morgen Abend dann United Air Ergebnisse. Am Mittwochmorgen dann US Bank Corp. Mittwochabend haben wir den Bahnbetreiber CSX. Und dann am Donnerstagmorgen zuerst American Express und United Health. Und Donnerstagabend dann Netflix. Und man wird in Europa auch auf die Zahlen achten von Louis Vuitton. Dienstag nach dem Closing und am Mittwoch auf ASML. Donnerstag meldet Taiwan Semiconductor. Alle natürlich wichtig, auch für uns hier an der Wall Street. Ich wünsche gutes Gelingen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.